Die Dreierdetektive.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 208. Kelch des Schicksals. Gleich hörst du mehr zum ersten Fall des Jahres. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck, der sich freut, diesmal Axel Milberg als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen.
Hallo, liebe Kollegen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder aus dem Hörspielstudio Kreuzberg in der Dépendance Charlottenburg. Wir sind hier heute zusammengekommen und wollen euch die Folge 208 der drei Fragezeichen vorstellen. Natürlich wieder mit Szenen aus dem Hörspiel und mit Szenen aus dem Buch, das wir daraus lesen wollen. Das Buch ist von der Autorin Kari Erlhoff geschrieben für den Kosmos Verlag. Und unser Europa-Label hat das natürlich wieder als Hörspiel umgesetzt. Wenn ihr das hier seht, ist es der 1.1. Wir haben das natürlich vorab aufgezeichnet. Heute ist noch nicht der 1.1. Aber wenn ihr das seht, ist der 1.1. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ja, die Frage ist natürlich 1.1. Deswegen haben wir deine Partyversion unseres Titelliedes gehört. Willkommen, Philemon Montasa. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
Hast du denn schon eine Ahnung, wie du Silvester dieses Jahr feiern wirst, um das dann hier am 1.1. in unserem Video-Feature zu verkünden? Weißt du schon was?
Also konkret habe ich noch nichts geplant. Also vor allem wird es auch, glaube ich, keine große Feier werden. Aber ich schätze, dass ich irgendwie mit meiner Familie oder meine Mitbewohnerin das irgendwie hinbekommen werde, irgendwie ja gut ins neue Jahr reinzukommen. Und das wird schon irgendwie.
Also du meinst, ihr feiert haushaltsintern.
Ganz genau,
haushaltsintern. Das finde ich sehr gut. Haushaltsinterne Silvesterparty. Wir wollen jetzt gleich mal anfangen. Die Folge 208, der Kelch des Schicksals. Und wollen einen ersten Ausschnitt aus dem Hörspiel hören. Tatsächlich ist es so, dass ja manchmal Buch und Hörspiel voneinander abweichen oder im Hörspiel nicht alle Szenen drin sind. Das haben wir hier auch schon bei früheren Video-Features aufgedeckt. Hier bei diesem Fall ist es allerdings so, dass das Hörspiel genauso anfängt wie das Buch und deswegen wollen wir jetzt gleich mal in das Hörspiel hineinhören. Ton bitte ab.
Zum Glück ist es hier im Supermarkt nicht allzu voll. Mhm.
Was will denn dein Onkel alles einkaufen, Justus?
Keine Ahnung, Kollegen. Fragen wir ihn doch. Er steht da vorne am Milchregal. Mhm. Komm. Onkel Titus, hast du dir eine Liste...
Oh! Verzeihung, das war keine Absicht.
Was war das denn für ein Freak?
Wer hat denn diese Schweinerei verursacht?
Na, wir nicht. Das war der Mann mit der Sonnenbrille, der da gerade zum Ausgang läuft. Ihm ist die Flasche mit dem Reinigungsmittel aus der Hand gefallen.
Seltsam. Der Mann hat die Flasche genau in dem Moment fallen gelassen, als ich dich gerufen habe, Onkel Titus.
Ja, das stimmt. Er hat sie kurz angestarrt, Mr. Jonas, und schon rutscht ihm das Ding aus den Händen.
Hm. Was ist denn das überhaupt für ein Mittel? Aha. Clean Extreme mit dem Power-Enzym entfernt selbst hartnäckige Eiweißflecken und Blut.
Ein unmögliches Benehmen. Dem Typ wird Hausverbot erteilt.
Kennen Sie ihn, Madam?
Seine Frau hat ihn mal gejobbt. Aber Jolene hat schlampig gearbeitet und im Lager geraucht. Da hat der Chef sie rausgeworfen.
Ja, und der Mann?
Percival Abernathy. Der ist auch nicht besser als seine Frau. Die Abernathys machen nur Ärger. Aber was soll's, ich hole kurz einen Wischmopp und beseitige das Malheur.
Ja. Na, der Mann wird inzwischen über alle Berge sein. Aber er scheint sich vor Ihnen erschreckt zu haben, Mr. Jonas. Vielleicht hat er Sie mit irgendjemandem verwechselt.
Oh, ich glaube nicht, dass er mich verwechselt hat, Bob. Er hat mich erkannt.
Und an dieser Stelle wollen wir direkt mal in das Buch hineinspringen. Die drei Fragezeichen halfen Onkel Titus, die Einkaufstüten im Lastwagen zu verstauen. Justus versuchte dabei, das Thema Percival Abernathy anzusprechen, doch sein Onkel blockte ab. »Ich muss heute noch nach Salinas und eine Ladung Haushaltswaren abholen. Wenn ich hinter Bitterwater bei dieser vermaledeiten Umleitung nicht falsch abgebogen wäre, könnten wir schon dort sein.« Titus Jonas verzog die Mundwinkel unter seinem gewaltigen Schnurrbart. »Wir sollten etwas essen, den Lastwagen tanken und dann den Weg zum Highway suchen. Hier verplempern wir nur wertvolle Zeit.« Justus blieb auf dem Bürgersteig stehen. »Du bist nervös, seit wir in Carmine Falls angekommen sind.« »Steig ein«, sagte Onkel Titus ungewohnt schroff. »Du kennst ihn!« Justus sah seinen Onkel forschend an. »Na, vielleicht«, knurrte Titus und stieg ins Führerhaus. Er stieß die Beifahrertür auf. »Kommt jetzt!« »Meine Mutter hieß mit Mädchennamen Abernathy.« Justus rührte sich keinen Zentimeter. »Hat dieser Mann etwas mit ihr zu tun?« »Stell keine Fragen, sondern komm!« Justus hob die Augenbrauen. »Wenn es in dieser Angelegenheit um meine Mutter geht, bestehe ich darauf zu erfahren, was es mit diesem Percival Abernathy auf sich hat.« »Wir suchen uns jetzt einen Rastplatz und dann essen wir«, sagte Onkel Titus mit Nachdruck. Tatsächlich kam kein Wort mehr über seine Lippen. Bis er den Lastwagen in eine Parkbucht am Rande der bewaldeten Hügel von Carmine Falls gelenkt hatte. Neben dem Zugang zu einem Wanderpfad befanden sich zwei Holztische mit Bänken, ein Mülleimer und eine Tafel, auf der eine Karte der Umgebung abgedruckt war. Der Platz lag verlassen in der drückenden Sommerhitze. »Wir setzen uns in den Schatten«, entschied Onkel Titus. Justus wusste, dass er jetzt geduldig sein musste. Dabei war die Neugierde kaum zu ertragen und schlug ihm unangenehm auf den Magen. Nach dem Tod seiner Eltern vor über 10 Jahren war Justus zu seinem Onkel und seiner Tante nach Rocky Beach gezogen. Titus Jonas erzählte immer wieder gern von seinem Bruder Julius, Justus' Vater. Die Mutter des ersten Detektivs wurde jedoch nur selten erwähnt. Angeblich hatten Titus und Mathilda sie kaum gekannt. Kontakt zu ihren Verwandten gab es so gut wie keinen. Justus wusste von einem Familienzweig in Chicago, zu dem auch ein Cousin gehörte. Der erste Detektiv hatte versucht, Informationen im Internet zu finden, war dabei jedoch gescheitert. Aber Abernathys waren für ihn kaum mehr als ein großes Fragezeichen. Das hatte ihn schon lange gestört. Und nun war Justus einem echten Abernathy begegnet. Das konnte sein Onkel nicht einfach so übergehen. Justus hatte ein Recht darauf, mehr zu erfahren. Das schien auch Titus Jonas zu begreifen. Nachdem er sein Sandwich aufgegessen hatte, räusperte er sich. »Percival Abernathy ist der Bruder deiner Mutter.« Bob und Peter horchten auf. »Doch nicht etwa der Bruder, der ihnen eine Menge Geld schuldet?«, fragte der dritte Detektiv. Onkel Titus seufzte schwer. »Doch, genau der.« Justus starrte seine Freunde und seinen Onkel entgeistert an. »Wovon redet ihr?« Bob und Peter tauschten einen verlegenen Blick. Dann räusperte sich Bob. Seine Stimme klang heiser. »Das wusstest du nicht?« Onkel Titus rückte seine Mütze zurecht. Kurt sah es so aus, als wollte er etwas sagen. Doch dann zog er es vor, zu schweigen. »Nein, ich höre zum ersten Mal davon«, sagte Justus empört. Sein Magen rebellierte. Nachdem er langsam bis 10 gezählt und dabei 2-mal tief ein- und ausgeatmet hatte, nahm er seine Freunde aufs Korn. »Wieso wisst ihr mehr als ich?« »Tja«, fing Peter an, wusste dann aber nicht so recht, wie er weitermachen sollte. Wir haben mit deiner Tante Mathilda gesprochen, erklärte Bob. Bei dem Fall mit dem leeren Grab. Als du da einfach verschwunden bist, haben wir ein paar Nachforschungen angestellt. Dabei sind wir eben auch auf diese alte Geschichte gestoßen. Peter nickte eifrig. Wir dachten, dass du darüber Bescheid weißt. Machte Justus gedehnt. Er zwang sich, gleichgültig zu wirken. Er wollte nicht, dass seine Freunde ihm die gemischten Gefühle anmerkten. So gelassen wie möglich fragte er, »Du hast diesem Percival Abernathy also Geld geliehen, Onkel Titus?« »Ich habe es deiner Mutter geliehen«, korrigierte Titus. Sein gewaltiger schwarzer Schnurrbart zitterte, als er sprach. »Catherine hat mich um Geld gebeten. Das hat sie dann wohl Percival gegeben. Und der ist damit auf und davon. Er war nicht einmal bei der Trauerfeier deiner Eltern.« »Okay«, sagte Justus. »Einfach nur, um überhaupt etwas zu sagen.« Onkel Titus seufzte. »Ehrlich gesagt waren Mathilda und ich darüber ganz froh. Die Abernathys waren... Sie sind... nicht einfach.« »Mein Onkel Percival schuldet dir also eine größere Summe«, überlegte Justus laut. »Das erklärt zumindest, weswegen er den Laden so schnell verlassen hat. Er hat dich erkannt und musste befürchten, dass du das Geld zurückverlangst.« »Na, vermutlich«, brummte Onkel Titus, während er seine Thermoskanne aufschraubte. Bevor er sich den dampfenden Kaffee eingoss, sah er auf seine Uhr. »Wir sollten bald aufbrechen. Aber zuvor will ich in Ruhe meinen Kaffee trinken.« »Warum sprichst du diesen Percival nicht auf das Geld an?« warf Justus ungeduldig ein. Onkel Titus schüttelte den Kopf. »Es hat mich genug Kraft gekostet, mit der Sache abzuschließen.« »Ich habe ein Anrecht darauf, meinen Onkel kennenzulernen«, forderte Justus. Peter stand auf und schnappte sich die leeren Sandwichpackungen. »Darf ich mir noch kurz etwas die Beine vertreten?« Er zeigte auf die Tafel, die den Wanderweg abbildete und auf Sehenswürdigkeiten hinwies. Einen Wasserfall und ein Höhlensystem. Zu letzterem gab es gleich eine ganze Liste mit Warnungen. »Meinetwegen«, gestattete ihm Mr. Jonas. 10 Minuten und bleib in der Nähe. Ich fürchte, da braut sich ein Gewitter zusammen.« So viel erstmal bis hierher, denn nun möchten wir unseren ersten Gast in der Videokonferenz begrüßen und dafür wechsle ich mal rüber an den Computer. Und ich darf heute unseren Überraschungsgast Axel Milberg begrüßen. Ich freue mich sehr, unseren Erzähler der 3 Fragezeichen. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen, hallo.
Das ist ja schön. Wir sind ja nach wie vor, wir drei sind ja unglaublich stolz, dass wir Sie gewinnen konnten für den Erzählerpart bei den 3 Fragezeichen. Wie war das denn für Sie, als Sie damals die Anfrage bekommen haben? Kannten Sie denn die 3 Fragezeichen schon?
Ich kannte sie natürlich. Wenn man 4 Söhne hat, dann führt daran kein Weg dran vorbei. Und so oft mich auch Menschen ansprechen und sagen, junge, schöne Frauen aus dem Ausland, die dollsten Personen sagen, Herr Milberg, ich schlafe mit Ihnen ein. Und meine Frau schaut dann immer so ein bisschen irritiert und sagt, was? Hast du mir gar nicht erzählt? Was? Wie? Ich sage, ja, ich weiß es auch nicht. Also Franka Potente zum Beispiel, die in Amerika lebt, hat es neulich mal gesagt, das ist das eine, seit ich Erzähler bin, aber wie das begann, eine Kollegin, ich kann ja ruhig den Namen sagen, Claudia Michelsen, hat mich gefragt, sag mal, also ganz vorsichtig auf leisen Sohlen, kannst du dir vorstellen, dass? Und natürlich konnte ich mir das vorstellen, es war mir vertraut, dieser ungeheure Aufwand, diese Musik, die Dichte der Geschichten. Also es war eine Sache, die mich sehr gefreut hat und die Regisseurin Heike Dine Körting, ihr bin ich auch schon mal begegnet, weil wir in ihrer Villa in der Elbchaussee gedreht hatten.
Ah.
Und das war viele Jahre vorher und sagte in ihrer quecksilbrigen, mädchenhaften Art. Herr Milberg, irgendwann müssen Sie auch mal für mich sprechen. Da wusste ich aber noch nicht genau die Zusammenhänge und sagte etwas zögerlich, ja, ja, bestimmt, Frau Körting, eines Tages.
Ja, also das ist ganz großartig und ich kann auch nur sagen, die Art, wie Sie das jetzt nochmal auf eine höhere Ebene gezogen haben mit Ihrer Art der Erzählung, ist für mich also ganz großartig, weil Sie das so dicht erzählen und so, ich will mal sagen, unaufwendig und leise. Also mein Theaterregisseur damals in Berlin, der hat immer gesagt, nein, nein, ihr müsst nicht in die letzte Reihe brüllen, sondern ihr müsst das Publikum zum Zuhören zwingen. Und das schafft ihr, indem ihr eigentlich leiser werdet. Und das machen Sie in einer unglaublichen Dichte als Erzähler und erzeugen dadurch Spannung. Und deswegen sind Sie ja auch nicht umsonst einer der besten Hörbuchsprecher in Deutschland, finde ich.
Ja, uns hat ja nun auch, lieber Oliver, wollen wir nicht du sagen?
Och, da würde ich mich sehr
Gelegenheit?
Freuen. Ja, sehr gerne, ja? Dankeschön.
der gleiche Preis beglückt wie euch drei, nämlich der Deutsche Hörbuchpreis, sozusagen fürs Lebenswerk. Und diese Intimität des Tones, ich glaube, das kommt einfach daher, wenn du siehst, was du beschreibst, wenn du es konkret siehst, musst du keinen Druck geben, sondern du öffnest eigentlich so ein bisschen ein Fenster und sagst, hör mal, also ich atme ja auch mit euch mit, auch wenn ich euch nicht höre, wir nehmen ja immer getrennt auf, aber ich kenne die Situation, ich weiß, was vorher und nachher passiert, woher die Geschichte kommt und welche Momente ich als Erzähler überbrücke. Und wenn ich da nah dran bin und mitatme, muss ich mir eigentlich gar nichts mehr ausdenken, sondern es ergibt sich der Ton selber. Wenn ich sage, die drei Freunde gehen eine Treppe hinauf, am letzten Treppenabsatz sind sie atemlos. Und in diese atemlose Stille horchen sie, ob sich hinter der verschlossenen Tür etwas verbirgt. Nein, da ist nichts. Und doch, ja, dann sehe ich ein Bild, dann bin ich an der verschlossenen Tür und gleich geht sie auf und dann sehe ich noch den Kegel des Lichtes, der Taschenlampe und so weiter. Dann atme ich mit und dieses Mitatmen einerseits, aber auch das sachte, behutsame Führen, genauso wie die Aufgeregtheit in anderen Momenten, gibt eigentlich den Ton vor.
Und das muss man erst mal können, denn ich habe Ihnen das vor 2 Jahren in einem Gespräch mal erzählt, als es darum ging, einen neuen Erzähler zu besetzen, wurden wir drei, also von Frau Körting, mit einbezogen in die Ideenauswahl. Und dann rief mich Andreas Fröhlich an und sagte, du, wie findest du denn Axel Milberg? Wir wollen nur mal darüber reden. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade gestern eine Doku gehört, die du gesprochen hast. Und da ging es um einsame Ameisenvölker, ich glaube in der Tundra von Russland. Und selbst das war so spannend. Ich liebe das, wenn du Dokus sprichst und solche Sachen erzählst. Das blubbert so schön. Und deswegen muss ich sagen, wir sind so stolz und so erfreut, dass du das machst und wie du das machst. Also es könnte da keinen besseren geben. Wie ist das denn?
Vielen Dank.
Wie ist das denn im Moment beim Drehen? Jetzt haben wir ja die Pandemie im Moment. Kannst du denn im Moment noch weiter Filme drehen?
Nein, im Moment ist Stopp. Ich habe gerade einen Tatort abgedreht in Hamburg und Kiel und sozusagen mit dem letzten Drehtag gab unsere Produktionsfirma, das ist Studio Hamburg, die Devise aus, bis April wird überhaupt nicht gedreht. Das betrifft viele Produktionen, nicht nur den Tatort Kiel, sondern auch Großstadtrevier, Hafenkante und auch Kinoproduktionen. Das ist bitter für alle, aber notwendig, nachdem einige Fälle von Corona vorgekommen sind in Teams, auch bei Kollegen von mir. Und bei mir persönlich passt es ganz gut, weil ich sowieso jetzt viel zu Hause sein wollte, um zu lesen, zu schreiben, das nächste Jahr vorzubereiten. Wir wollten ab Februar wieder drehen. Es verschiebt sich konkret jetzt um 2 Monate. Aber es ist insgesamt natürlich eine Katastrophe, wenn man an die leeren Theater Museen, Opernhäuser denkt und die ganzen Events bis natürlich hin zu Tontechnikern oder ja, diesen ganzen Roadies, die gar keine Möglichkeiten haben, irgendwie auszuweichen. Wir haben ja noch die Möglichkeit zu sprechen an Mikrofonen in Tonstudios. Wie ist das bei dir? Bist du da auch nach wie vor weiter aktiv oder gibt es da spürbare Einschränkungen für dich im Synchron- und Sprecherbereich?
Nee, also ich habe im Synchronbereich habe ich ganz gut zu tun. Da habe ich auch noch eine Serie und so. Ich habe jede Menge Hörbücher, die ich lesen darf. Und ich betreibe ja noch das Hörspielstudio Kreuzberg. Das sind 7 Studios mit 30 Mitarbeitern in Köln und Berlin. Und wir haben ehrlich gesagt sehr gut zu tun, denn es funktioniert ganz hervorragend. Ein Sprecher, ein Tonmeister getrennt durch eine Scheibe. Und wir haben sehr, sehr gut zu tun bis weit ins nächste Jahr hinein. Also wir können alle 30 Mitarbeiter durchbringen in dem Bereich.
Ah, ja.
Wir haben auch eine Veranstaltungsfirma, die Lauscher Lounge Veranstaltungen. Da sind 3 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das funktioniert eben leider nicht. Und ich muss auch sagen, ich würde im Moment nicht gern Veranstaltungen machen wollen, weil ich eben selber mich da auch schützen möchte. Und ich bin da selber verunsichert, wie nah ich den Menschen kommen möchte, da ich dem Publikum eigentlich immer sehr gerne sehr nah komme und auch lange Autogrammschlangen mache und sowas, das geht eben im Moment nicht. Und deswegen müssen wir jetzt eine Weile darauf verzichten. Wenn ich dann also höre, dass du jetzt ganz gerne eine Weile zu Hause bist und auch diese Pause möchtest, heißt das, dass du wieder ein neues Buch schreibst? Da bin ich jetzt mal ganz neugierig.
Ja, also ich schreibe, ich fange an damit. Ja, ich kann mich nicht während der Dreharbeit damit beschäftigen, zumindest nicht anfangen. Weiterschreiben geht, vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden, aber jetzt sammle ich Material und irgendwann geht's los. Aber toi, 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 ich bin abergläubisch, also eigentlich will ich noch nicht drüber sprechen, zumal ich noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht.
Super, aber wir sind
da sehr gespannt. Aber es wird fiktiv sein, also nicht autobiografisch. Der Anteil des Autobiografischen, wie beim ersten Buch Düsternbrook, viele sagen Düsternbrock, aber in der Tat heißt es Düsternbrook, wie Norddeutsche das aussprechen, Düsternbrook. Je nachdem, ob man einen Thriller erwartet oder eine heitere Jugendgeschichte, Düsternbrook. kann man das aussprechen? Also dort geht es erstmal nicht autobiografisch weiter.
Also wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch nach dieser ganzen Zeit dann wirklich mal treffen und wünsche für die ganze Zeit alles, alles Gute. Wenn die Leute dieses Gespräch sehen, ist es schon der 1.1. Wir wissen, dass jetzt noch nicht der 1.1. ist. Also ich darf jetzt trotzdem ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Die Leute sehen das dann aber erst am 1.1. und wir können ihnen zurufen, ein gesundes neues Jahr.
Alles Gute für das neue Jahr und dass vieles besser wird als im letzten, das doch recht chaotisch war.
Tja, also vielen Dank für das Gespräch.
Alles Gute, danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Ciao.
So. Und an dieser Stelle möchten wir jetzt nochmal in das Buch hineinschauen oder etwas daraus vorlesen. Jetzt kommt nämlich eine Passage, die im Hörspiel gar nicht auftaucht. Also mal zur Erinnerung. Nach einer seltsamen Begegnung im Supermarkt mit einem seltsamen Mann erfährt Justus, dass dieser Mann sein Onkel Percival Abernathy ist. Der Bruder seiner verstorbenen Mutter. Er erfährt außerdem, dass Percival Onkel Titus viel Geld schuldet. Doch als Justus darauf drängt, Percival kennenzulernen, untersagt Titus jeden Kontakt und es entsteht ein Streit zwischen Onkel Titus und Justus. Und da gehen wir nochmal in das Buch hinein. »Ich bin gleich wieder da, Sir.« Peter setzte sich in Bewegung. Er war froh, der angespannten Stimmung zu entkommen. Normalerweise war Mr. Jonas ein Ausbund an guter Laune. Die mehrtägigen Touren mit ihm waren lustig und es gab oft etwas zu erleben. Außerdem bezahlte er gut dafür, dass die Jungen ihm beim Verladen von alten Möbeln und sonstigem Trödel oder Schrott halfen. Aber heute lief alles schief. Seit Onkel Titus sich in einer Umleitung verfahren hatte, war er nicht wiederzuerkennen. Und jetzt stand auch noch Justus voll unter Strom. Es lag nicht nur ein Gewitter in der Luft, sondern auch ein handfester Krach. Darauf hatte der zweite Detektiv definitiv keine Lust. Er spürte ein Kribbeln in den Beinen. Millionen von nervösen Ameisen, die durch seine Adern rasten. Laufen tat ihm gut. Seine Schritte wurden automatisch schneller. Schließlich fiel er in einen leichten Trab und folgte dem schmalen Pfad zu den Wasserfällen. Auf dem felsigen Untergrund ging es recht steil bergauf, aber das machte dem zweiten Detektiv nichts aus. Nach wenigen Minuten erreichte er die Carmine Falls, oder besser das, was davon übrig geblieben war. An einem schroffen Felsen liefen dünne Rinnsale in ein sumpfiges Becken. Im Hochsommer war das wirklich keine Attraktion. Da waren die dunklen Wolken über den Felsen schon deutlich eindrucksvoller. Der zweite Detektiv kletterte den Abhang hinauf, bis er an der oberen Kante des Wasserfalls angelangt war. Dort befand sich ein kleines Plateau, das an zwei Seiten von Felsen und krummen Kiefern umgeben war. Ein Windstoß fuhr Peter durch die Haare. Fast gleichzeitig erklang ein dumpfes Grollen. Kurz darauf blitzte es. Das Gewitter war näher, als er gedacht hatte. Er hatte die Gefahr unterschätzt. Hier oben auf der freien Ebene war er nicht sicher. Hilflos blickte er sich um. Ganz in seiner Nähe befand sich ein Loch in der Felswand. Es war vielleicht einen Meter hoch, 2 bis 3 Meter breit und erinnerte an den halb geöffneten Mund eines Riesen. Peter zögerte. Sollte er schnell zum Rastplatz zurücklaufen oder sich hier unterstellen? Es grollte erneut. Mit wenigen Schritten war der zweite Detektiv bei dem Loch und kletterte hinein. Im Fels konnte ihm das Gewitter nichts anhaben. Er nahm seinen Rucksack ab, holte sein Telefon hervor und schrieb Bob eine Nachricht. Doch das Senden schlug fehl. Kein Empfang. Missmutig stopfte Peter das Handy zurück in den Rucksack. Dieser Vormittag war eine einzige Katastrophe. Jetzt erst bemerkte der zweite Detektiv den kalten Hauch, der seinen Nacken streifte. Er drehte sich um. Offenbar handelte es sich bei der Nische um den Eingang zu einer Höhle. Vermutlich zu den Carmine Caves. Ein Gang führte tiefer ins Gestein. Wieder donnerte es. Ein Blitz zuckte über den Himmel. Peter zog sich ein Stück in den Felsgang zurück. Er fragte sich, was schlimmer war, bei Gewitter draußen zu sein oder in einer gruseligen Höhle zu sitzen. Immerhin hatte er eine Taschenlampe dabei, die gehörte zur Standardausrüstung der 3 Fragezeichen. Peter holte die Lampe aus seinem Rucksack und knipste sie an. Dann leuchtete er in den Gang. Der zweite Detektiv war von Natur aus vorsichtig, aber manchmal siegte selbst bei ihm die Neugierde. Er ignorierte die warnende Stimme in seinem Kopf und ging ein paar Schritte vorwärts. Er würde sich nur kurz umschauen. Auf keinen Fall würde er tiefer in die Carmine Caves steigen. Der Boden war uneben und an manchen Stellen feucht und glitschig. Das lag an kleinen Rissen und Löchern im Fels, durch die Wasser sickerte. Peter rutschte beinahe aus, fing sich gerade noch und stieß mit dem Kopf gegen einen Felsvorsprung. Es war nicht schlimm, aber Peter war kurz so abgelenkt, dass er einen weiteren Schritt tat, ohne auf den Boden zu leuchten. Dass es direkt vor ihm steil hinabging, bemerkte er erst, als er erneut ins Rutschen kam. Ehe er sich versah, geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Peter verlor das Gleichgewicht. Er schrie auf. Seine Arme suchten in der Dunkelheit nach einem Halt, fanden jedoch keinen. Er rauschte ungebremst in die Tiefe. Die Taschenlampe warf wilde Muster aus Licht an die Wände, bis Peter mit voller Wucht auf seine Hände stürzte. Die Lampe wurde einige Meter weiter geschleudert und beleuchtete dabei eine Felsspalte. Für einen Sekundenbruchteil sah der zweite Detektiv eine Gestalt, die auf dem Boden lag. Er blickte in ein starres, weißes Gesicht, das von wirren, schwarzen Haaren umrahmt war. Dann erlosch das Licht. Die Dunkelheit war erdrückend. Peters Herz raste, sein Magen protestierte. Mit schmerzenden Händen und pochendem linken Handgelenk krümmte sich der zweite Detektiv auf dem Boden. Er würgte, doch der Magen beruhigte sich wieder. Ganz im Gegenteil zu seinem Atem. Das Blut rauschte in Peters Ohren und überlagerte alle anderen Geräusche. Er konnte sich kaum auf seine Umgebung konzentrieren. War da ein Schaben und Rascheln? Oder bildete er sich das nur ein? Jetzt klang es, als ob kleine Kieselsteinchen wegrollten. Er musste so rasch wie möglich zum Ausgang klettern. Doch dafür brauchte er Licht. Peter wagte nicht, sich zu bewegen. Die Lampe lag irgendwo in dieser schrecklichen Dunkelheit, wo dieses Ding... Weiter wollte Peter nicht denken. Eine innere Stimme schlug ihm vor, sich einfach auf den Boden zu kauern und auf Hilfe zu warten. Am besten mit zugehaltenen Ohren und fest verschlossenen Augen. Doch es half nichts. Wenn Peter jemals wieder ans Tageslicht gelangen wollte, musste er etwas tun. Langsam kroch er in die Richtung, in die er die Lampe vermutete. Hoffentlich funktionierte sie überhaupt noch. Peter hatte das Gefühl, kaum Luft zu kriegen. Allein bei dem Gedanken an die Gestalt schnürte sich seine Kehle zu. Was hatte er da nur gesehen? Immer wieder tauchte vor seinem inneren Auge dieser Körper auf. Regungslos, wie eingefroren. Mit den Fingern der gesunden Hand tastete er über den Boden. Nach einer gefühlten Ewigkeit fanden sie das kühle Metall der Lampe. Peter fühlte den Schalter und drückte drauf. Nichts passierte. Er schüttelte die Lampe vorsichtig. Vielleicht hatte sich das Batteriefach geöffnet. Peter konnte kaum arbeiten, da seine Hände so zitterten. Außerdem wurde der Schmerz im Handgelenk mit jeder Sekunde schlimmer. Er wollte schon aufgeben, als ein matter Schein aufflackerte. Ah, die Lampe funktionierte wieder. Zumindest so weit, dass Peter seine nähere Umgebung erkennen konnte. Der zweite Detektiv zählte still bis drei. Dann richtete er den schwachen Strahl auf die Felsspalte. Er machte sich auf alles gefasst, aber da war nichts. Er sah nur raue Steinwände, schwarze Schatten und dunkle Flecken auf dem Boden. Peter blinzelte. War das etwa Blut? Er atmete tief durch. Vermutlich ging seine Fantasie mit ihm durch. Erst eine leblose Gestalt, die sich in Luft auflöste, und dann Blutflecken. Nein, er musste wie Justus Jonas denken und es nüchtern und wissenschaftlich angehen. Vermutlich waren das nur irgendwelche Pfützen, die sie durch Mineralien, Schlamm oder Algen dunkelrot gefärbt hatten. Dieser Gedanke half Peter. Er richtete sich auf und atmete tief ein. Justus würde jetzt den Höhlenraum gründlich untersuchen und dabei einen Vortrag über Gesteine, Metalle und Wasser halten. Dabei würden Begriffe wie Erosion, Sedimentation und Korrosion fallen oder so ähnlich. Aber der zweite Detektiv wollte nur eins. Raus. An die frische Luft. Der Rückweg dauerte viel länger als der Hinweg. Der Ausgang lag nur wenige Meter über ihm, aber er musste eine schräge Felswand hochklettern, was mit den aufgeschürften Händen mühsam war und sehr wehtat. Endlich erreichte er den schmalen Gang und sah dem Sonnenlicht entgegen. Er beschleunigte und hielt erst inne, als er draußen mitten auf dem Plateau stand. Das Gewitter war erstaunlich schnell weitergezogen. Nicht einen einzigen Tropfen Regen hatte es gebracht, und die Spannung lag noch immer in der Luft. Einen Moment lang schloss Peter die Augen und sammelte sich. »Da war nichts«, sagte er laut. Doch seine Stimme klang heiser und fremd. Mit wackligen Schritten machte er sich auf den Weg zum Rastplatz. Den linken Arm hielt er fest an seinen Oberkörper gedrückt. Er wusste, dass sein Handgelenk dringend einen Arzt brauchte. Justus fand es schwierig, beharrlich zu bleiben und trotzdem gleichmütig zu wirken. »Ich denke«, sagte er gedehnt, »es ist sinnvoll, wenn ich Personal Abernathy einen Besuch abstatte.« Er und Bob saßen gemeinsam mit Onkel Titus im Lastwagen, während das Gewitter rumpelnd über sie hinwegzog. »Das kommt nicht in Frage!« Onkel Titus' Bart bebte bei diesen Worten. »Wir wollen keinen Kontakt zu den Abernathys!« »Du willst keinen Kontakt!« korrigierte Justus. »Aber ich könnte ihn doch besuchen und das Geld eintreiben!« Onkel Titus wollte davon jedoch nichts wissen. »Ich erlaube dir schon, mit deinen Freunden als Detektive zu arbeiten.« Obwohl ihr noch nicht volljährig seid. Aber als Schuldeneintreiber? Das geht zu weit.
Wollen Sie denn gar nicht wissen, wofür Percival das Geld brauchte?
mischte sich nun Bob in das Gespräch ein. Nein, antwortete Onkel Titus knapp. Wenn Peter wieder auftaucht, fahren wir ab. Wo bleibt der überhaupt so lange? Der hat bestimmt einen Unterschlupf gesucht, meinte Bob. Justus ärgerte sich maßlos. Er hatte so viele Fragen und bekam keine Antworten. Onkel Titus machte einfach dicht. Wenn er mehr wissen wollte, musste er mit diesem Percival reden. Justus begann, die Alternativen durchzugehen. Er könnte in den kommenden Tagen heimlich nach Carmine Falls fahren. Es dürfte nicht allzu schwer sein, die Adresse seines Onkels herauszubekommen. Weiter kam Justus mit seinen Gedanken jedoch nicht. Jemand lief direkt auf sie zu. Das helle T-Shirt war mit Staub und Dreck verschmutzt, die Hände waren aufgeschürft und das Gesicht so blass, als wäre alles Blut daraus entwichen. »Peter!« entfuhr es Onkel Titus. »Himmel!« Bob sprang aus dem Wagen. »Was ist passiert?« »Ich bin gestürzt«, presste der zweite Detektiv hervor. »Und ich glaube, ich habe mir das Handgelenk gebrochen.« »Zeig her!« Justus war nun ebenfalls aus dem Laster gestiegen. Widerstrebend hielt ihm Peter die verletzte Hand hin. Das Gelenk war bereits angeschwollen. Justus griff behutsam danach. »Einen Bruch kann ich nicht ausschließen. Ich müsste das Gelenk allerdings abtasten.« »Untersteh dich!« rief Peter und zog die Hand zurück. »Du bist kein Arzt!« »Im Biounterricht habe ich die Bestnote in Anatomie erhalten«, erklärte Justus. Aber Peter schüttelte vehement den Kopf. »Wie ist es überhaupt zu dem Sturz gekommen?«, fragte Bob. »Ich habe nur kurz in die Carmine Caves geguckt, also in einen Höhlengang«, gab Peter kleinlaut zu. »Und dann bin ich abgerutscht und da war, also, da war Geröll. Loses Geröll.« Justus sah seinem Freund in die Augen. Peter verschwieg etwas. Das war eindeutig. Aber er beschloss, den zweiten Detektiv später in Ruhe danach zu fragen. Titus schnappte sich die Thermoskanne, die noch auf dem Tisch stand. »Wir fahren jetzt besser los. In Salinas bringe ich dich zu einem Arzt, Peter.« Vielen Dank nochmal für die Untermalung, Philemon Montasa. Tja, das war ein etwas längerer Ausschnitt aus dem Buch, der allerdings im Hörspiel gar nicht so vorkommt. Bis hierhin wollen wir es dann mal lassen. Ich verabschiede mich bei euch allen, freue mich, dass ihr dabei wart und wieder eingeschaltet habt. Sprecht es, gebt das weiter, sagt das rum. Man kann sich das noch eine ganze Weile hier bei YouTube angucken. Ich danke dem Kosmos Verlag, dem Europa Verlag, ich danke Philemon Montasa. Und wenn Philemon unser Partylied zum 1.1., das Titellied in einer Partyversion nochmal gespielt hat, dann gibt es nochmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel, also dranbleiben. Danke!
Keine 2 Minuten später saß Peter mit seinen Freunden im Wartezimmer. Ihnen gegenüber ein alter Mann mit einem Jagdhund und eine Frau mit einem Körbchen, in dem etwas raschelte. Vermutlich ein Hamster oder Meerschweinchen.
Na, ihr drei? Ganz ohne Tiere hier? Seid ihr etwa Touristen?
Ja, so ist es. Ich bin in einer Höhle gestürzt.
Meine Güte, doch nicht etwa in den Carmine Caves. Wozu gibt es denn die ganzen Warnschilder? Das Höhlensystem ist weit verzweigt und lebensgefährlich.
Ruhig, Brunhilde.
Hat Bruni wieder Müll gefressen, Buzi?
Brunhilde frisst keinen Müll.
Ich hab doch gehört, was heute Morgen los war. Brunhilde ist bei Leland Hansen in den Pickup gestiegen und hat die Reste eines Burgers vertilgt.
Das war kein Burger. Brunhilde ist einer Blutspur gefolgt.
Einer Blutspur?
Die Rückbank im Pickup war voller Blut. Brunhilde hat das als erfahrene Jagdhündin natürlich gleich gewittert und ist in den Wagen gesprungen.
Es waren die Reste eines Burgers. Sheriff Pruitt hat sich doch selbst überzeugt.
Mein Nachbar führt etwas im Schilde. Und Pruitt täte besser dran, mir zu glauben. Brunhilde hat ein Verbrechen aufgespürt.
Mr. Washington, mit Brunhilde bitte.
Wir sind dran. Komm, Bruni.
Hört nicht auf ihn, Jungs. Bootsy T. Washington lebt in seiner eigenen Welt. Aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Marjorie Diva.
Ich bin Bob Andrews. Und das sind Justus Jonas und das ist Peter Shaw.
Hallo.
Hallo. Und wie kommt es, dass ihr euch gerade Carmine Falls als Reiseziel ausgesucht habt?
Tja, das...
Ich habe Familie hier in Carmine Falls.
Ach, wirklich? Ich lebe seit über 40 Jahren in diesem Ort. Vermutlich kenne ich fast alle Einwohner hier.
Sagt Ihnen der Name Percival Abernathy was?
Aber natürlich. Er ist Bootsys Nachbar. Leland Hansen lebt bei ihm und seiner Frau zur Miete.
Leland Hansen? Ist das nicht der Mann, über den der Herr eben gesprochen hat?
Ganz recht. Bootsy und seine Hündin Brunhilde wohnen im Sunset Drive, gleich neben den Abernathys. Und die wiederum vermieten seit kurzem ein Zimmer an Leland Hansen.
Aha. Und Leland Hansen, das ist der Typ mit dem Blut im Auto?
Mit der Burgersoße. Leland hatte nur Burgersoße im Auto. Allerdings war er wohl mal im Gefängnis. Er war jedenfalls sehr lange weg. Und jetzt wohnt er bei den Abernathys. Leland und Percival waren nämlich von Kindheit an die besten Freunde. Aha. Und später waren sie beinahe Schwäger geworden, denn Leland war mal mit Caroline Abernathy verlobt.
Ach.
Ja, leider ist sie sehr jung verstorben. Genau wie ihre Schwester Catherine, schrecklich. Die Abernathys mussten wirklich einige Schicksalsschläge verkraften. Todesfälle, Arbeitslosigkeit, Krankheiten. Hm. Percival war am Ende. Hm. Aber statt zu bleiben und ihn zu unterstützen, verschwand Leland einfach. Das war so vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren. Und dann?
Vor 2 Monaten ist er wiedergekommen. Zunächst ist er ins California Inn gezogen, eine Pension hier im Ort. Percival wollte nichts mit ihm zu tun haben. Aber gestern hat er plötzlich alle seine Sachen gepackt und ist nun doch bei den Abernathys untergekommen.
Ja, und wie denken Sie über die Abernathys?
Es sind nicht gerade vorbildliche Bürger, aber für kriminelle Handlungen sind die bestimmt zu faul. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Percival Abernathy ist ein guter Mann. Er bringt nur nichts auf die Reihe.
Er ist mein Onkel.
Ja. Könnten Sie uns vielleicht die Adresse der Abernathys geben?
Aber sicher doch. Kein Problem.
Schön.
Eine Stunde später war Peters Hand in einen Verband eingewickelt. Der Tierarzt hat ihn untersucht und festgestellt, dass das Gelenk nicht gebrochen war. Trotzdem sollte er den Arm ein paar Tage schonen. Jetzt standen die drei Detektive vor einem heruntergekommenen Haus am Rand von Carmine Falls. Hier also wohnte sein Onkel. Justus bekam eine Gänsehaut. Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Der erste Detektiv war fest entschlossen, mehr über die Familie seiner Mutter herauszufinden und klingelte.
Das war das die drei Fragezeichen Wreck-It-Willys Feature zur Folge 208. Kelch des Schicksals. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher: Oliver Rohrbeck. Musiker: Philemon Montasa. Vielen Dank an unseren Gast Axel Milberg. Titelmusik: Die drei Fragezeichen Hörspiel, Simon Bertling und Christian Hagitte. Stil: Musikmotiv und Schlussmusik: Die drei Fragezeichen Hörspiel, Jan-Friedrich Konrad. Audioaufnahme: Valentin Röwenstrunk. Audioschnitt und Mischung: Salim Youssef. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Katharina Kokinos. Produzenten: Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa: Maike Müller. Das Hörspiel Kelch des Schicksals basiert auf dem gleichnamigen Buch von Kari Erlhoff, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 15. Januar überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oliver, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja. Das kann so, wo sein, man dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und ist, macht große Freude, ist groß Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer, weil da können wir den ganzen Tag, die klingen alle anders.
Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.